Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo, es ist Freitag, der 9.1.2026. Hier ist wieder nach langer, ja doch außergewöhnlicher Pause, euer Podcast DocTalk Stethoskop und Laufschuh. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Mediziner, Allgemeinmediziner mit dem Schwerpunkt Sportmedizin, selbst aktiver Triathlet, Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union und möchte euch hier Dinge der Sportmedizin näher bringen. Wir haben mittlerweile über 60 Folgen. Es lohnt sich auch, die alten Folgen einfach mal anzuschauen. Wir besprechen hier meist im Solo-Talk aktuelle Themen, aber manchmal auch mit Gästen. Alle, die den letzten Podcast gehört haben, haben heute vielleicht einen besonderen Podcast erwartet, beziehungsweise im alten Jahr eigentlich noch. Ich hatte ja erzählt, dass ich einen Anekdoten-Podcast mit Geschichten von euch, von Freunden, von Profi-Triathleten hier präsentieren möchte. Das hat jetzt erstmal technisch und auch zeitlich bei mir jetzt nicht geklappt. Deswegen war auch die längere Pause einfach gewesen. Es war wahnsinnig viel im Ende des Jahres bei mir um die Ohren. Wie gesagt, ich habe ja parallel hier, parallel ist gut, eigentlich mein Hauptgeschehen ist meine Praxis. Und der Podcast hier ist schmückendes Hobby. Ich verdiene hier kein Geld damit. Der Podcast ist ein ungeschnittener Podcast, also ein Live-Podcast. Jeder Huster, jeder Räusperer ist hier mit drin. Und ich denke, das macht diesen Podcast auch dementsprechend lebendig. Und heute geht es tatsächlich um gerade bei diesem Wetter, wenn ich hier so rausgucke, draußen stürmt's. Deutschland hat große Unwetterwarnung, Schneewarnung. Im Norden scheinen die großen Schneemassen runterzukommen. Hier hat es heute tatsächlich 8 Grad und dieser starke Wind hat hier alles weggeblasen. Es gibt noch ein paar vereinzelte Schneereste, aber heute Nacht ist eine neue Schneefront angesagt. Und um dieses Thema geht es auch, und zwar nicht um das Thema Schnee, sondern schlussendlich um ein ganz brandaktuelles Thema, nämlich das Thema Hitzetraining. Und ich möchte euch wie immer erstmal ein paar Definitionen geben. Dann, was ist Hitzetraining, wie kann man es durchführen, worum geht's? Und ich lege ganz großen Wert drauf, dass wir alles, was wir hier sagen oder was ich hier sage, studienbasiert ist. Und deshalb habe ich in diesem Rahmen PubMed konsultiert. PubMed ist eine Datenbank, in der nahezu alle peer-gereviewten Artikel veröffentlicht sind, beziehungsweise niedergelegt sind. Das sind alle Studien in renommierten Journalen. All diese Studien werden halt, wie gesagt, in einem Peer-Review Gutachten, das heißt anonym, meist von 2 oder 3 Gutachtern. Ich selbst habe eine Veröffentlichung im International Journal of Sports Medicine, die ihr auch dort finden könnt, veröffentlicht. Relativ großer Aufwand, bis da mal so eine Studie durch ist. Und man kann zumindest davon ausgehen, dass das Studiendesign dieser Studien zumeist sehr, sehr gut ist, wenig Fehler aufweist, wobei natürlich auch da einzelne Studien voneinander natürlich in Qualität abweichen und man natürlich genau auch die jeweilige Methodik beachten muss. Ich habe für euch die Methodik durchgelesen, habe dann immer von der jeweiligen Studie so ein bisschen das Resümee gegeben und möchte euch heute da einfach einen Überblick über das Hitzetraining geben. Hitzetraining ist mir eigentlich erstmal so vom halben Jahr über den Weg gelaufen. Ich dachte eigentlich, ja gut, brauchst du das? Du brauchst es dann, wenn du irgendwo in der Hitze startest. Das wäre ein Hitzeadaptationstraining. Darum geht's tatsächlich heute gar nicht, sondern das Hitzetraining ist eine Variante, um auch ja die Leistungsfähigkeit zu steigern unter normalen Bedingungen. Und wir können durch Hitzetraining bestimmte physiologische Parameter beeinflussen und dadurch kommt es zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit oder soll es zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit kommen, wie, wo, was genau, das folgt jetzt so in der nächsten, in den nächsten Minuten, in der nächsten halben Stunde ungefähr. Bleibt also dran auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall spannend. Ich kann nur sagen, für mich war die Sache so spannend und auch so aufschlussreich, dass ich beschlossen habe, jetzt nach 35, fast 40 Jahren Leistungssport, einzelne Hitze-Trainingseinheiten in mein Training einzubauen und vielleicht da einfach noch 2-3% herauszukitzeln. Haken vieler Studien ist, das hatte ich bereits in einem älteren Podcast erwähnt, dass wir zumeist nur Probanden haben mit mäßiger Leistungsfähigkeit. Es werden meist Sportstudenten rekrutiert, Freizeitsportler, ganz, ganz selten Leistungssportler. Heute werde ich ein paar Studien zusammenfassen, in denen man wirklich Leistungssportler untersucht hat. Das kann man an den Parametern feststellen, mit denen diese Sportler, diese Probanden klassifiziert werden. Das waren alle Sportler, die eine relative Sauerstoffaufnahme über 75 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht haben. Das sind selbstverständlich nicht die absoluten Spitzen. Mittlerweile kennen wir ja Sauerstoffaufnahmewerte von an die 90. Als ich Medizinstudent gewesen bin, hat man auch gesagt, naja, um international erfolgreich zu sein, sollte man 80 ungefähr erreichen. Ich verrate euch jetzt mal was. Meine Peak Sauerstoffaufnahme war 69 gewesen, war damals wochenlang frustriert, weil ich wusste, okay, mit 69 wirst du definitiv nie an die Weltspitze vordringen können. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich im Bereich des Langdistanz-Triathlons dann doch erfolgreicher war als im Mittelstreckenlauf beziehungsweise auf der Kurzdistanz, weil dort eben noch andere Fähigkeiten notwendig sind. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel im Bereich der olympischen Triathlon-Distanzen mit einer Sauerstoffaufnahme von 69 keinerlei Chance. Was ist denn die Sauerstoffaufnahme? Die Sauerstoffaufnahme zeigt nicht das, was ihr atmen könnt, das ist die Ventilation, sondern die Sauerstoffaufnahme ist das, der Parameter, der zeigt, wie viel Sauerstoffmoleküle ihr tatsächlich im Körper aufnehmen, sprich resorbieren könnt. Und wie gesagt, der Normalsterbliche hat so um die 45 herum, herzgeschwächte Patienten, ältere Patienten immer noch deutlich weniger. Und je höher diese Sauerstoffaufnahme ist, desto mehr Substrat, Glykogen, Fette können verbrannt, oxidiert werden und desto höher ist dementsprechend die Leistungsfähigkeit. Die Problematik ist, dass die V2 Max nicht unbeliebig trainierbar ist, sondern sie ist zum Großteil genetisch fixiert und auch die Trainierbarkeit ist genetisch fixiert. Man geht davon aus, dass die Sauerstoffaufnahme da so rund 20, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht gesteigert werden kann. Das bedeutet halt auch, wenn jemand schon voll trainiert ist, wie ich damals mit meinen 69, war definitiv nicht zu erwarten, dass ich mit irgendwelchen Maßnahmen dann auf die 80 hochgehe. Die Sauerstoffaufnahme, die relative Sauerstoffaufnahme wird immer in Bezug genommen auf das Körpergewicht, sodass natürlich ein geringeres Körpergewicht bei gleicher absolute Aufnahme zu einer Steigerung der relativen Aufnahme führt. Ihr merkt heute wird es ein bisschen spezifisch. Ich glaube, ich hoffe, dass ihr alle dran bleibt, aber heute geht es wirklich um den Leistungssport und um wirklich ganz spezielle Parameter. Sicherlich werden die Trainer unter euch hier aufmerksam zuhören und überlegen, ob diese Methoden dann schlussendlich in eure Trainingsempfehlungen mit einspielen könnt. Ja, die Sauerstoffaufnahme, eine kleine Anekdote am Rand, 69 war sie gewesen. Viele wissen, dass ich im Rahmen der Corona-Geschichte mir gleich in der ersten Woche die erste Impfung habe einverleiben. Im Nachhinein muss ich sagen müssen. Es war ja damals so, dass die Impfungen montags auf den Markt kamen, mittwochs wurden wir angerufen. Ihr seid eine Priorisierung als medizinisches Personal am Freitag dran. Wer sich Freitag nicht impfen lässt, der fällt erstmal ganz hinten runter. Und ich bin grundsätzlich ein Impffreund, und war dann damals ganz optimistisch, dass ich da ja mir was Gutes antue. Hab dann dort mit meiner Kollegin jeweils mir, die kam ungefähr so 30 Sekunden nach mir dran, eine AstraZeneca-Spritze reinjagen lassen in den Oberarm. Das war wie gesagt Freitag, Samstag, Sonntag war dann so ein bisschen Fieber gewesen, habe mich aber eigentlich nicht so schlecht gefühlt. Montag Schwimmtraining lief normal, Dienstag war Pausentag und Mittwoch ging eigentlich der ganze Zinnober los mit massivst geschwollenen Lymphknoten, mit Luftlosigkeit. Ich dachte beim Radfahren, dass ich tatsächlich fast ersticke. Ich hatte dieses Gefühl in meinem ganzen Leben noch nie gehabt. Ich kenne das Gefühl, wenn man auf 800 Meter alles sich verausgabt und im Ziel Blutgeschmack im Mund hat und wirklich Sternchen sieht, also volle Verausgabung mit kurz vor Kollaps, sag ich mal. Aber das war da hat man das Gefühl, man kann trotzdem noch atmen. Da war das Gefühl, als ob jemand einem die Luft zuhält sozusagen. Und meiner Kollegin ging es dann übrigens genauso. Ich bin dann nochmal in meine alte Abteilung gegangen und habe mir damals die Sauerstoffaufnahme messen lassen und ist dann eben auf 45 abgesackt. Mittlerweile ist sie wieder deutlich höher zum Glück. Und dann hat man natürlich im Fernsehen gehört, die Corona-Injektionen sind ohne Nebenwirkungen. Und da dachte ich, nee, das kann nicht sein. Ich habe es am eigenen Leib gespürt, dass diese definitiv nicht ohne Nebenwirkungen sind. Und so kam dann auch so ein bisschen meine Impfkritik heraus. Und das hat sich herumgesprochen. Und dann anschließend haben sich dann im Laufe der Zeit bestimmt 30, 40 Sportler bei mir gemeldet, denen es ähnlich gegangen ist. Das ist nur ein kleiner Exkurs in die Corona-Geschichte und vielleicht auch eine Begründung für diejenigen, die immer gerätselt haben, Mensch, der Simsch, warum ist der so impfkritisch oder Corona-Maßnahmenkritisch und warum hat er sich auch geweigert, Kinder zu impfen damals? Das war einfach der Grund gewesen aus Selbsterfahrung heraus. Das ist der kleine Exkurs zur Sauerstoffaufnahme. Und ihr merkt, die Sauerstoffaufnahme oder ihr wisst, die Sauerstoffaufnahme ist ein ganz zentraler Punkt der Leistungsfähigkeit und setzt sich zusammen aus dem Herzminutenvolumen natürlich, also wie viel das Herz im Körper herumpumpen kann, wie viel Blut sozusagen an der Lunge vorbei rauscht, um dort Sauerstoff aufnehmen zu können. Es ist abhängig von der Kapillarisierung, das heißt von den Blutgefäßen, wie viel das Gewebe schlussendlich aufnehmen kann. Denn ihr müsst überlegen, klar, wenn die Sauerstofftransporter schon voll sind, dann im Gewebe kaum aufgenommen wird, dann bleiben die ja voll und dann kann auch kaum neuer Sauerstoff aufgenommen werden. Stellt euch einfach vor, wie so ein Zug, der im Prinzip an der Lunge vorbeifährt, wie so ein Güterzug. In der Lunge wird Sauerstoff aufgeladen, dieser Güterzug, der fährt dann zum Gewebe hin, gibt seinen Sauerstoff ab und kommt wieder leer zur Lunge zurück. Und dieser Zug, ja klar, je mehr Züge ihr habt, je mehr Waggons ihr habt, desto höher ist natürlich auch die Sauerstoffaufnahme. Und die Waggons ist das Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, der dann oxidiert und dementsprechend Sauerstoff aufnimmt. Die Geschwindigkeit, mit der der Zug zu dem Gewebe fährt, das ist das Herzminutenvolumen und die Schnelligkeit, mit der die Arbeiter dann schlussendlich den Sauerstoff sozusagen vom Waggon in das Gewebe abgeben, das ist dann die Kapillarisierung. Und da das alles drei verschiedene Parameter sind, die wichtig für den Sport sind, die auch einzeln trainierbar sind, ist dann die V2 Max sozusagen der Gesamtpool, die Schnittmenge, mit der die Leistungsfähigkeit bemessen wird. Und an diesen einzelnen Faktoren gilt es, das Training auszurichten, Herzminutenvolumen zu erhöhen, also sprich die Herzfrequenz Spanne zu erhöhen, also auch fähig zu sein, in die hohe Herzfrequenz reinzugehen. Die Kapillarisierung trainiere ich durch ganz lockere Grundlagenausdauereinheiten. Ihr habt sicherlich schon mal von Profisportlern gesehen, wie die Beine einfach massiv durchblutet sind. Da gibt es im Internet auch ganz eindrucksvolle Bilder von Radfahrern, wo man dann wirklich sieht, wie die Venen dann herausquillen. Das ist dann Ausdruck des der Grundlagenausdauer. Und darum geht's heute. Stichwort Hämoglobin, also roter Blutfarbstoff. Um das Hämoglobin hochzuschrauben, gibt es verschiedene Methoden. Einmal natürlich auch unerlaubte Methoden, dass man zum Beispiel Erythropoietin spritzt oder zu sich nimmt. Erythropoietin ist ein Hormon der Niere und reguliert und bewirkt, dass im Knochenmark die Synthese von roten Blutfarbstoffen nach oben geht. Wird gegeben künstlich bei Patienten mit Nierenschwäche, weil natürlich durch die kaputte Niere weniger Erythropoietin gebildet werden kann und die Patienten haben dann eine sogenannte renale, also nierenbedingte Blutarmut und bekommen dann regelmäßig Erythropoietin gespritzt. Und da hat man auch das Erythropoietin eigentlich hergestellt und mir war damals als Student schon klar, bevor das überhaupt in die Munde der Sportmedizin gekommen ist, hey, das wäre ja eine Methode, die bestimmt bei Sportlern einfach zu einer Leistungssteigerung führt und genau so ist es. Und Erythropoietin ist eine der bekanntesten Substanzen, die für Doping verwandt werden, beziehungsweise auf die dann die Dopingproben getestet werden. Also Resümee, Hände weg davon, ist unerlaubt. Es gibt andere Methoden, natürliche Methoden, die erlaubt sind, um den HB-Wert nach oben zu schrauben. Eben dann auch das Hitzetraining, zu dem wir jetzt gleich kommen. In der Vergangenheit hat man diesbezüglich Höhentraining gemacht. Und wir haben vor jetzt mittlerweile rund auch 20 Jahren damals einen Höhentrainingskongress in Ulm organisiert. Auf diesem Kongress wurden alle führenden Höhentrainingswissenschaftler eingeladen. Und das Resultat war gewesen, interessant, aber richtig einen großen Benefit hat Höhentraining eigentlich nicht. Und der Hintergrund war das, dass natürlich durch Höhentraining, man trainiert in der Höhe oben, Sauerstoffarmut, das merkt der Körper, produziert körpereigenes Erythropoietin, Hämoglobin geht nach oben. Deswegen haben auch Menschen, die in der Höhe leben, einen erhöhten Gesamthämoglobin-Gehalt im Blut. Das konnte man messen, das macht Höhentraining auch, aber das Problem ist, dass in der Höhe mit deutlich verminderter Intensität trainiert wird und es dadurch zu einem reduzierten Muskelwachstum und einer reduzierten muskulären Anpassung kommt. Und der Effekt des Höhentrainings hätte nur dann einen Sinn gehabt, wenn die Leistungssteigerung durch eine vermehrte Bildung von rotem Blutfarbstoff, die mehr ist als der Abbau der muskulären Anpassung durch das verminderte Training. Und dann kam man auf die Idee, okay, dann lässt man die Leute halt normal trainieren und lässt sie aber in der Höhe schlafen. Sleep high, train low. Und da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass Leistungssportler dort eine verbesserte Leistungsfähigkeit erzielen können. Den gleichen Effekt haben wir auch da mit dem Höhentrainingszelt, den einige dass einige deutsche Triathleten oder auch ein internationaler Triathleten nutzen. In diesem Höhentrainingszelt wird der Sauerstoffgehalt in der Atemluft im Zelt reduziert. Die Leute schlafen halt dann zu Hause in einem Zelt, simulieren dort eine Höhe. Man kann dementsprechend, je nachdem, wie sehr man den Sauerstoffgehalt nach unten schraubt, verschiedene Höhen simulieren und hat aber tagsüber, Entschuldigung, muss gleich mal kurz husten, hat tagsüber dann normales Training auf normaler Höhe möglich und hat eigentlich sehr, sehr gute Effekte. Und gleicher Vorteil ist eigentlich nochmal, dass es auch relativ leicht umsetzbar ist. Wir müssen nicht irgendwo in Berggefilde fahren mit reduzierten Trainingsmöglichkeiten, sondern können das Training wie gewohnt hier stattfinden lassen. Wir müssen halt dann den Nachteil eingehen, im Zelt zu schlafen. Das ist natürlich, wenn man jetzt so eine Paarbeziehung hat, eher so ein bisschen asozial. Und auch ein bisschen nicht paarfördernd, sage ich mal, wenn dann der Partner außerhalb des Zeltes liegt und man liegt dann irgendwo im Zelt drin. Aber gut, jedem das seine. Ihr seht schon, die Problematik ist oft, dass wir zwar auf der einen Seite mit bestimmten Maßnahmen positive Änderungen von bestimmten biologischen Parametern erzielen können, aber das Ergebnis sollte ja eigentlich sein, dass wir eine verbesserte Leistungsfähigkeit unterm Strich herausbekommen. Und da hapern viele, viele andere Trainingsmethoden. Ich sage nur eins, Fettstoffwechseltraining. Ja, wir können durch nüchtern Training schon die Oxidationsrate steigern. Aber auch da haben wir, wenn wir ganz ausschließlich im Low-Intensity-Bereich trainieren, wiederum eine reduzierte muskuläre Anpassung, sodass auch dort die Steigerung der Fettoxidation größer sein muss als eben die verminderte muskuläre Reduktion durch vermindertes Training. Und das Gleiche, die gleiche Fragestellung ist natürlich jetzt auch hier beim Hitzetraining zu sehen. Ihr werdet das gleich nochmal erleben. Hitzetraining, wie gesagt, dient jetzt nicht speziell dazu, um euch für Wettkämpfe in heißen Bedingungen anzupassen. Das kann man auch tun. Das ist auch ein schöner Begleiteffekt, sondern es dient hauptsächlich dazu, bestimmte biologische Parameter und da explizit Hämoglobin und Blutplasmavolumen zu verändern. Wie wird so ein Training durchgeführt? Unterm Strich gibt es zwei Arten von Hitzetraining. Einmal das aktive und das passive. Ziel beider Maßnahmen ist eine Erhöhung der Körperkerntemperatur auf rund 38,5 Grad. Messen könnt ihr das mit einem Fieberthermometer zentral, das heißt im Mund bzw. im Po, was natürlich jetzt beim Radfahren gegebenermaßen eher methodisch schwierig ist. Oder es gibt eben neue Core-Sensoren, die man kaufen kann. Preis kann ich jetzt gerade nicht groß sagen, aber mit diesen Methoden kann man dann die Körperkerntemperatur messen. Macht natürlich insofern Sinn, wenn man das Hitzetraining dann ganz gezielt durchführen möchte. In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio haben Athleten auch Temperaturkapseln geschluckt. Das waren einfach Kapseln, die in dem Körper, ja, wie so ein, gibt ja diese Videokameras, die man schlucken kann, um dann den Darm von innen anzuschauen. Und ähnlich hat man diese Kapseln geschluckt, um dann wirklich die Körpertemperatur, die dann per Bluetooth nach außen gesandt ist, im Inneren zu messen und dann eben gezielt Hitzetraining durchführen zu können. Hitzetraining geht so in die allgemeine Empfehlung rein, sollte man, achso, das war das Aktive, es gibt ein aktives Hitzetraining, das heißt, man bringt durch sportliche Tätigkeit seine Körperkerntemperatur nach oben. Hintergrund ist, dass man die Umgebung entweder so warm gestaltet, dass Schwitzen relativ schwer möglich ist. Also in Hitzekammern oder in Saunen kann man sporteln. Natürlich die Saunen jetzt nicht mit 90 Grad aufgeheizt, sondern in einem Bereich um 37, 38 Grad. Oder eben auch mit Hitzeschutzanzügen sozusagen. Und da ist es ganz wichtig, dass die nicht nur die Hauttemperatur, die Oberflächentemperatur nach oben geht, sondern wirklich auch die Körperkerntemperatur nach oben geht. Erreicht wird dies, indem man Kleidungsstücke wählt, die ein Verdunsten des Schweißes verhindern. Also es kann zum Beispiel so aussehen, dass ihr euch auf die Rolle setzt, dort eine Kleidung tragt, die langärmlich lange Arme, kurze Beine, also beides lang, lange Arme und lange Beine hat und darüber zum Beispiel noch Regenklamotten drüber getragen werden, die das Schwitzen definitiv dann einfach nach außen nicht verhindert, weil unten drunter schwitzt ihr ja, aber eben das die Verdunstungskälte einfach verhindert. Und dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch passiv den Körper zu erhitzen, eben Stichwort Sauna, indem ihr euch passiv in die Sauna hereinsetzt. Das Problem ist hier, dass die Körperkerntemperatur der Oberflächentemperatur relativ stark hinterherhinkt. Das heißt, jetzt gehen wir davon aus, ihr sitzt in der finnischen Sauna bei 90 Grad, da kommt es erst zu einer Erhitzung der Haut, zum Schwitzen und die Körperkerntemperatur hinkt dann relativ lange hinterher. So dass man eigentlich in der Praxis das Hitzetraining, das passive Hitzetraining so gestaltet, dass man eigentlich eine Vorbelastung wählt, indem man Sport treibt, den Körper die Kerntemperatur nach oben bringt, um dann nochmal anschließend aktiv ein paar Saunagänge zu machen, ohne dass man den Körper aktiv abkühlt. Ja, der eigentliche Sinn der Sauna ist ja, den Körper aufzuwärmen, ihn dann schockartig abzukühlen, dadurch einen Immunstimulus hervorzurufen. Und die Summe dieser Stimuli im Laufe der Zeit bewirkt dann eine Immunstärkung. Aber hier geht es jetzt nicht Saunagang zur Immunstärkung, sondern ausschließlich Saunagang zum Aufwärmen des Körpers. So kann also ein Training beispielsweise aussehen. Ich hatte euch versprochen, dass wir oder dass ich euch so ein bisschen entführe in die Studienwelt. Oder erst noch mal ganz kurz, ja, was vielleicht erstmal eine Zusammenfassung eigentlich, ja. Bevor ich jetzt mal einzeln auf die Studien eingehe, was kann denn oder was wird durch Hitzetraining im Körper verändert? Also das Spannende ist, dass folgender Effekt passiert. Gehen wir da von einem aktiven Hitzetraining, zum Beispiel auf der Rolle, beim Radfahren aus. Ihr habt euch dementsprechend angezogen, wie ich es gerade beschrieben habe. Also lange Arme, lange Beine, Regenschutz oben drüber. Dann sollte das Training eben in einem Low-Intensity-Bereich gemacht werden, maximal 50 Minuten. Also auch zeitlich gut überschaubar. Ihr könnt dreimal die Woche, viermal die Woche 50 Minuten sowas absolvieren. Das wäre dann eine gesamte Trainingsdauer von rund 3,5 Stunden. Und wenn die Ambitionierten unter euch sowieso zwischen 15 und 20 Stunden trainieren, macht das nur einen Bruchteil des Gesamttrainings aus, ja, sodass dann die Gesamtbelastung im Training eigentlich dann kaum beeinträchtigt wird, ja. Also nicht so dieser negative Effekt wie im Höhentraining vorhin beschrieben, dass ihr dann in der Höhe lebt und dann eben das komplette 100% des Trainings in der Höhe machen müsst und dementsprechend die Intensität nach unten geht mit verminderter muskulärer Anpassung, sondern ihr könnt eigentlich ganz normal trainieren, habt dann eben diese rund 3 Stunden Hitzetraining pro Woche noch zusätzlich. Und durch eine Erhöhung der Körperkerntemperatur bewirkt Folgendes erstmal, das Blutplasma vermehrt sich. Was ist Blutplasma? Blutplasma ist das Blut minus Hämatokrit. Ja, und Hämatokrit ist der feste Bestandteil, auch da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, der feste Bestandteil des Blutes. Das heißt, wenn ihr Blut zentrifugiert, dann habt ihr unten einen Blutkuchen und oben drüber eben das Blutplasma. Normalerweise ist das bei normalen Menschen um die 45 herum. Sport bewirkt primär eine Erhöhung des Blutplasmas. Das heißt, der Flüssiganteil geht nach oben, während der Gesamtanteil oder die Gesamtmenge an Blutkuchen, an roten Blutkörperchen, da sind auch weiße Blutkörperchen drin, unverändert bleibt. Und da der Hämatokrit beispielsweise relativ gemessen wird, also in Konzentration, kommt es eben zu einem Abfall. Also normal habt ihr 45%. Ja, und das entspricht ungefähr einem Hämoglobingehalt, jetzt sagen wir mal so im Schnitt von 14 Gramm pro Deziliter. Und wenn er eben die Deziliter erhöht, dann fällt die Grammzahl prozentual ab, sodass es sogar manchmal zu einer Unterschreitung der Normwerte für den HB kommen kann. Man spricht da im Bereich des Sports von einer sogenannten Pseudoanämie. Das heißt, sieht eigentlich aus wie eine Blutarmut, ist aber keine Blutarmut, weil die Gesamtmenge der roten Blutkörperchen ja gleich geblieben ist, sondern nur die Flüssigkeitsmenge ist mehr geworden. Und das bewirkt auf jeden Fall schon mal das Hitzetraining. Es kommt zu einer deutlichen Erhöhung des Blutplasmas und damit zu einer sozusagen Verdünnung des Blutes. Vorteil auch, in diesem Augenblick fließt das Blut tatsächlich, also die Viskosität ist deutlich verbessert. Und das registriert wiederum die Niere, die sagt, oh je, der HB ist nach unten gegangen, also der relative Hämoglobinanteil. Und das will ich ja gar nicht haben. Das sieht ja aus entweder wie eine Blutung oder wie eine Eisenmangelanämie beispielsweise. Und die Niere fängt dann an, Erythropoietin zu produzieren. Und es kommt dann in der Folge zu einer Anpassung, dann das Hämoglobin wieder ansteigt. Und das konnte man tatsächlich messen. Man hat tatsächlich gemessen, dass es zu einem Anstieg der gesamten Hämoglobinmasse gekommen ist. Also eine Vermehrung der Zugwaggons, die ich vorhin beschrieben habe. Das zweite ist, es verändert sich, es gibt ein Protein, das nennt sich HSP, Heat-Shock-Proteine. Das ist eine Familie von verschiedenen Proteinen, Eiweißen, die die Aufgabe haben, Eiweiße vor der Denaturierung zum Beispiel zu schützen. Denaturierung heißt, wenn ihr ein Ei zum Beispiel in kochendes Wasser schmeißt, dann denaturiert das, dann gerinnt das. Und ein Heat-Shock-Protein bildet der Körper selbst, um den Körper, um das Eiweiß, die Muskulatur, die entsprechenden Zellstrukturen vor der Hitze zu schützen. Und dementsprechend werden diese Heat-Shock-Proteine ausgeschüttet. Aus anderen Studien weiß man, dass Heat-Shock-Proteine auch wichtig sind, um nicht nur Eiweiß zu schützen, sondern auch für den Eiweißaufbau. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine Erhöhung der Heat-Shock-Proteine, um dann schlussendlich eine muskuläre Anpassung zu erzielen. Ja, und Heat-Shock-Proteine, sagt ja der Name auch schon, Hitze-Shock-Proteine, die werden eben dann produziert durch Hitzetraining, durch Hitzeanpassung. Die funktionieren im Übrigen so, dass die wie so ein Chaperon, also so ein Begleiter, Protein fungieren und die stülpen sich praktisch so über das Eiweiß drüber und schützen sozusagen das Eiweiß vor schädlichen Hitzeanpassungsvorgängen, sag ich mal. Also ein ganz elementarer Mechanismus. Klingt kompliziert, ist aber relativ einfach eigentlich und kann man auch relativ einfach in wissenschaftlichen Studien messen. Also kurzum, Hitze, wir fordern jetzt mal, dass Hitzeexposition mit Anstieg der Körperkerntemperatur zu einer vermehrten Plasmabildung führen sollte. Wir fordern, dass daraus eine Erhöhung des Hämoglobins und der Gesamthämoglobinmasse erfolgen soll, mit einer daraus resultierenden Sauerstoffaufnahmeverbesserung. Und wir fordern schlussendlich, dass wir einen Anstieg von Heat-Shock-Proteinen haben. Übrigens eine ganz kleine Mini-Geschichte noch am Rand. Heat-Shock-Proteine reinigen auch das Gehirn, sind hier auch wichtig, um bestimmte Eiweißstoffe, die sich im Hirn ablagern, abzutransportieren und auch Hirnstrukturen zu schützen. Heat-Shock-Proteine werden eben auch im Rahmen eines Saunaganges eben freigesetzt. Und man konnte aus Studien feststellen, dass man hat eine 20-Jahre-Studie gemacht, Saunagänger versus Nicht-Saunagänger, und konnte tatsächlich feststellen, dass Saunagänger durch die verbesserte durch den verbesserten Hirnschutz durch Heat-Shock-Proteine eine deutlich und signifikant gegenüber der Kontrollgruppe vermindertes Auftreten, also Inzidenz von Alzheimer-Erkrankungen aufweisen kann. Also ihr hört schon raus, ich bin großer Freund des Saunaganges. Unabhängig davon, dass auch das Immunsystem stärkt und einfach dem Wohlbefinden beiträgt. Jetzt geht's direkt in die Studienlage rein. Es gibt also eine Studie zum Beispiel, die ist 2021 veröffentlicht worden. Hat man 23 männliche Radfahrer in der Hitzekammer belastet. Die Parameter waren im Schnitt, hatten die 76 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht, relative oder maximale Sauerstoffaufnahme. Und also deutlich mehr als ich damals, waren also Elite-Radfahrer auch gewesen. Man hat die viermal pro Woche 50 Minuten einem Hitzetraining, wie oben oder wie bereits beschrieben, unterzogen und hat festgestellt, hat da gleichzeitig eine Kontrollgruppe gemacht, die kein Hitzetraining gemacht hat, die das gleiche Training absolviert hat und hat, jetzt kommt der Haken natürlich wiederum, man hat festgestellt, beide Gruppen haben sich verbessert. Hat also kein Crossover-Design gemacht. Man hätte ja eigentlich im Prinzip die einen erst mit Hitzetraining, danach in die Kontrollgruppe und umgekehrt machen sollen. Man hat beide in die Studie reingegeben, hat beide halt eben entsprechend kontinuierlich belastet im Laufe der Saison und hat festgestellt, beide haben sich verbessert. Also das Training hat in beiden Gruppen angeschlagen und die Verbesserung der Hämoglobinmenge war 4,6 versus 3,2%. Aber war doch signifikant. Das heißt, wir haben 1,4% mehr Hämoglobin in der Kontrollhitzegruppe. Danach hat man eine Studie gemacht, 2022, ein Jahr später, an 25 Biathleten, die ebenfalls sogar nur etwas noch größere Sauerstoffaufnahmerate hatten und hat den fünfmal pro Woche 50 Minuten Hitzetraining absolviert Und da hat man im Vergleich zur Kontrollgruppe eine Verbesserung der Hämoglobinmasse, also des Gesamthämoglobins, von 3,3% festgestellt. In beiden Gruppen, übrigens beiden Studien, hat man eine Vermehrung des Blutplasma-Volumens feststellen können. Also, erinnert ihr euch, was wir erwartet haben? Ja, wir haben Hitzetraining macht eine Erhöhung des Blutplasma-Volumens. Man hat auch Erythropoietin gemessen. Es macht eine Erhöhung des Erythropoietin-Anstieges und es kommt tatsächlich auch bei Spitzenathleten zu einer Verbesserung von rund 3,3%. Man geht übrigens davon aus, dass 1 Gramm Hämoglobin ungefähr 4 Milliliter mehr Sauerstoffaufnahme ermöglicht. Und also eine ganze Menge eigentlich schon. Das heißt, wenn man dann wirklich um 2 Gramm das Training erhöhen kann, könnte man damit die Sauerstoffaufnahme um 8 Milliliter erhöhen beispielsweise, was dann doch schon relativ enorm ist. Nicht zu verwechseln mit der absoluten relativen Sauerstoffaufnahme. Und dann hat man eine dritte Studie gemacht und hat, das war übrigens dann mit Hitzeanzug die zweite Studie. Und dann hat man eine Studie nochmal angeschlossen, mit der man Kammer versus Anzug untersucht hat und hat festgestellt, dass tatsächlich der Anzug, also Training wie oben, wie ich vorhin beschrieben hatte, vorher mit diesem Regenanzug auf der Rolle, und hat festgestellt, dass dieses Training sogar der Hitzekammer überlegen ist. Und dann hat man eine Studie angeschlossen, hat versucht und hat Männlein-Weiblein verglichen, hat dabei festgestellt, dass beide gleiche Anpassungsreaktionen zeigen. Kurzum, Resümee, Hitzetraining bringt was. Hitzetraining bringt zu einem signifikanten, führt zu einem signifikanten Anstieg des Hämoglobins. Resümee, Anzugtraining ist eine günstige Alternative im Vergleich zum Kammertraining und auch im Vergleich zum Höhentraining, deutlich einfacher zu absolvieren. Wir haben keinen Unterschied Männlein-Weiblein und wir haben nahezu alle Ausdauerparameter verbessert. Das hatte ich noch nicht erwähnt. Man hat natürlich auch geschaut, wie wirkt sich Laktatbildung aus in bestimmten Grenzbereichen 2, 4, 6 Millimol und hat jeweils eine deutliche, signifikante Verbesserung gespürt und hat auch eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit unter Hitzebedingungen feststellen können und man hat natürlich eine verbesserte Leistungsfähigkeit unter Normalbedingungen feststellen können. Das waren jetzt alle Studien, die durchgeführt wurden mit aktivem Wärmetraining. Mir ist leider noch keine Studie, die methodisch gut gewesen ist, vor die Nase gelaufen, mit der man passives Hitzetraining dokumentieren konnte, dass da eine Verbesserung eintritt. Aber die Reaktionen, also es gibt von einem Anbieter, der Sensoren anbietet, um die Körperkerntemperatur zu messen. Auch Untersuchungen, die zeigen, ohne jetzt studienmäßig ausgewertet worden zu sein, ich habe zumindest keine Veröffentlichung gefunden, also kann man sagen, zumindest anekdotisch, dass wir dort eine Verbesserung haben, indem wir einfach passiv dann auch in Saunagang machen und eine passive Hitzeadaptation oder Hitzetraining durchführen. Für mich als Konsequenz bedeutet das, ich habe sowieso einmal pro Woche mache ich mal einen Saunagang. Ich werde ihn jetzt so klassisch so verändern, dass ich davor nochmal 50 Minuten auf die Rolle gehe und dann relativ unmittelbar danach in die Sauna verschwinde, um da noch ein bisschen was rauszukitzeln. Ich mache den Saunagang sowieso, weil ich den einfach super angenehm finde und ich den Eindruck habe, dass ich seitdem nahezu alle Erkältungen abblocken konnte und ich da auch einen großen Effekt auf das Immunsystem sehe. Wärme stimuliert ja sowieso das Immunsystem. Nicht umsonst macht der Körper ja Fieber. Wir haben da eine Aktivierung des Zytokinsystems, also des Abwehrsystems. Und ich bin immer ein Soft-Sauna-Gänger. Also ich gehe tatsächlich nur zum Aufwärmen rein, laufe dann ein bisschen im kalten Wetter rum, aber springe weder unter die kalte Dusche noch unter das Eisbad, weil ich durch den Alltag und das Training sowieso einen ausreichenden metabolischen Reiz, Stressreiz auf meinem Gesamtsystem habe, dass ich das noch nicht zusätzlich mit irgendwelchen Saunagängen oder Abkühlaktionen strapazieren möchte. Also ich persönlich, seit Jahren nutze ich ausschließlich schon den Wärmeeffekt der Sauna, der schlussendlich auch gut für die Muskulatur ist und auch gut für die Regeneration ist. Auch da gibt's Studien. Steht so ein bisschen in der Kontroverse jetzt mit einem Kälte-Eisfass beispielsweise. Aber das ist wiederum eine ganz andere Zielsetzung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diese Sache ja super interessant. Und vor allen Dingen reizt mich es, dass diese Sache, dass sie relativ einfach umsetzbar ist. Und jetzt kommt's, ich persönlich habe es noch nie ausprobiert. Und ich werde tatsächlich in der kommenden Woche und werde euch in der nächsten, im nächsten Podcast davon berichten, werde ich doch zumindest ein, zwei Mal auf die Rolle gehen und werde mal gucken, wie sich das Training mit so einem Hitzeanzug da anfühlt. Ich konnte ja Leute sprechen oder Erfahrungen sammeln von Leuten, die das gemacht haben. Das muss erstmal relativ sehr sich unangenehm anfühlen. Ich vergleiche das immer mit dem Training in Thailand. Wenn man so jetzt hier aus den Gefilden ins thailändische Training kommt, mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, da fühlt sich das auch unglaublich anstrengend am Anfang an. Da tut sich selbst ein lockerer Dauerlauf, fühlt sich extrem, extrem anstrengend an. Hatte aber jedes Mal den guten Eindruck, dass dann 3-4 Wochen nach dem Trainingslager in der Hitze, das einfach hier super easy gefallen ist. Man hat das Gefühl, dass hier auch viel mehr Sauerstoff dann in der Luft drin steckt, als dann dieser schwülen thailändischen Luft, so dass man davon ausgehen kann, dass da auch eine gewisse Hitzeadaptation einfach, ja, automatisch erfolgt sozusagen. Bin mal gespannt, wie sich die ganze Geschichte anfühlt. Würde mich freuen, wenn ihr mir auch so ein bisschen Feedback geben könnt, ob ihr sowas schon mal durchgeführt habt, ob das für euch überhaupt ein Thema ist und wenn ihr es durchgeführt habt, wie es sich für euch anfühlt. Eine Sache noch am Rand, ihr werdet natürlich dadurch wahnsinnig viel schwitzen und bitte achtet darauf, dass ihr ausreichend Flüssigkeit zuführt und achtet darauf, dass ihr ausreichend Salz zuführt, also Kochsalz, Natrium. Da haben wir übrigens durch Hitzetraining auch noch eine Anpassung. Wir können feststellen, dass die Salzkonzentration im Schweiß sich anpasst. Und noch eine Anpassung erfolgt durch Hitzetraining. Ihr fangt viel früher an zu schwitzen, sodass der Volksmundspruch, wenn man so sagt, wenn jemand untrainiert ist, naja, der fängt schon ziemlich früh an zu schwitzen, eigentlich total falsch ist, weil das eher ein Zeichen ist, dass jemand gut trainiert ist. Und ich sehe das tatsächlich auch in der Sauna immer. Alle sitzen trocken noch da nach 10 Minuten, während bei mir schon die Soße läuft und ich da wirklich schon am Transpirieren bin. Bis zum geht nicht mehr. Und spannend wäre es übrigens nochmal auch zu gucken, wie viel Kochsalz ihr individuell praktisch pro Liter Schweiß verbraucht. Es macht übrigens auch Sinn zu schauen, wie viel Flüssigkeit verliert ihr denn insgesamt in der Zeit, sodass ich dann zusätzlich noch empfehlen würde, beim Hitzetraining eine gute Waage parat zu haben und den Flüssigkeitsverlust eben zu monitoren. Denkt aber auch dran, dass ihr die Klamotten mitwiegt, die sich dann nach dem Training einfach mit Schweiß vollgesaugt haben. Negativer Begleiteffekt vieler, die das durchgeführt haben, ist noch, dass die Waschmaschine öfters laufen wird, weil natürlich die Klamotten deutlich durchgeschwitzter sind. Ein Vorteil weiterhin des Hitzetrainings ist, dass ihr deutlich weniger Strom verbraucht im Sinne eines Ventilators. Also den könnt ihr erstmal getrost in die Ecke stellen sozusagen. Zeigt wieder mal, dass Trainingswissenschaft spannend ist. Zeigt wieder auch mal, dass Trainingswissenschaft im Fluss ist. Ich finde auf der einen Seite auch, dass solche Informationen, die ihr heute bekommen habt, dass die verteilt werden, auf der einen Seite toll. Ich hatte tatsächlich überlegt, soll ich es denn wirklich sagen? Weil mittlerweile ist natürlich auch im Freizeitbereich die Leistungsfähigkeit deutlich angestiegen, weil einfach die Trainingsmethodik deutlich besser geworden ist. Ja. Wenn ich daran denke, wie früher ein Großteil der Triathleten trainiert hat, einfach ohne Ziel, wahllos vor sich hin und mittlerweile selbst ein Freizeitathlet, von ambitionierten Freizeitathleten ganz zu schweigen, die trainieren mit Coach, trainieren mit Laktat, trainieren mit Zuckersensoren, mit Wattmesser sowieso, Herzfrequenzmesser. Und jetzt, wie gesagt, kommt auch noch diese Methodik des Hitzetrainings dazu. Wenn es dann schlussendlich wieder mal alle machen, hat man dann wieder, Waffengleichheit hergestellt. Bis dahin sind alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben, haben so einen kleinen Waffenvorteil, sage ich mal, so dass es einfach Sinn macht, vielleicht sogar die nächsten 1-2 Saisons diesbezüglich sein Interesse und sein Training zu verändern. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, da mal einzutauchen. Gebt mir, wie gesagt, Feedback. Und der Podcast ging schon wieder länger, als ich eigentlich gedacht habe. Ich dachte, so viel gibt's ja gar nicht zu erzählen. 30 Minuten wird wohl alles vorbei sein. Dagegen spreche ich jetzt doch schon wieder 45 Minuten. Ich persönlich fand es einen spannenden Ausflug. Und ich werde euch, wie gesagt, beim nächsten Mal berichten, wie es mir hier ergangen ist. Und dann vielleicht auch den einen oder anderen Feedback, den ihr mir dann per E-Mail, meine E-Mail-Adresse gebe ich unten in den Shownotes bekannt. Schreibt mir einfach mal, wie hat es bei euch angefühlt. Und ich kann dann gerne der Hörerschaft auch eure Erfahrungen dann mitteilen. Anonym, wenn ihr wollt, aber auch gerne mit Namen, wie ihr wollt. Das müsst ihr mir dann einfach sagen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, ein ganz, ganz tolles 2026. Mit vielen tollen, super Erlebnissen, nicht nur sportlich. Viel Gesundheit, denn das ist das Allerwichtigste. Haben wir leider Ende letzten Jahres mehrfach erleben müssen, in dem, gerade im November, Dezember, wo im Freundesbekanntenkreis viele junge Menschen unter 60 Jahre, Jahrgang 70, Jahrgang 67, plötzlich verstorben sind. Und das holt einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und erinnert einen selbst so ein bisschen an die, seine eigene Endlichkeit. Ich persönlich, mich hat das doch insofern mitgenommen, dass ich nahezu jetzt fast täglich so ein bisschen, es ärgert mich fast ein bisschen, eigentlich möchte ich ja leben und gar nicht an die eigene Endlichkeit denken. Aber, man wird dann doch so ein bisschen zurückgeholt und fängt dann plötzlich doch auch an, so an zu rechnen. Ja, ich bin jetzt, dieses Jahr habe ich vor, am 20. Juli meinen 59. zu feiern. Nächstes Jahr übrigens den 60. werde ich dazu nutzen. Da ist auch gleichzeitig übrigens die Triathlon-WM in Hamburg. Und werde dann, wird dieses Jahr auch schon auf Punktesammlung gehen, um dann hoffentlich für die Age Group Nationalmannschaft in Hamburg an den Start gehen zu können. Und würde mir wünschen, dort eine gute Platzierung, Top 10. Traum wäre natürlich bei der WM unter die Top 3 zu kommen, dann in Hamburg was zu machen. Aber da fängt man so ein bisschen an zu rechnen und denkt, noch 20 geile Saisons. Wobei natürlich dann ist die Frage, ob man zwischen 75 und 80 noch eine geile Saison haben kann. Aber jetzt gehen wir davon aus, die sind auch noch richtig gut. Dann haben wir noch 20 Triathlon-Saisons, bevor man 80 ist. Und dann, wer würde man dann in Hawaii starten? Wäre man schon der älteste Teilnehmer ever? Ich glaube, dieses Jahr ist ein 80-Jähriger ins Ziel gekommen. Oder weil eine 80-jährige Frau war es. Ich glaube, die Männer sind, glaube ich, schon ein bisschen älter, die ins Ziel gekommen sind. Aber man kriegt dann doch so ein bisschen durch die ganzen Ereignisse letzten Jahre vor Augen geführt, dass es nicht mehr so riesig viel ist. Und umso wichtiger ist es einfach, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und das wünsche ich euch. Wie gesagt, viel Gesundheit. Genießt viele, viele schöne Momente im neuen Jahr. Und auch dazu noch wünsche ich euch ein ganz, ganz großes Glücksschwein, was euch überall begleitet. Denn so ein bisschen Glück gehört einfach auch dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sprechen wir uns so in 3 Wochen wieder. In 3 Wochen habe ich zumindest geplant, dass der neue Podcast rauskommt. In diesem Sinne, macht's gut, alles Gute. Bis dahin wünscht euch euer Christoph. Bis denne, tschüssi.